Im Schnitt werden Frauen für jegliche Krankheiten 4 Jahre später diagnostiziert als Männer. Und nicht, weil wir zu spät zum Arzt gehen, sondern einfach, weil Symptome falsch oder anders eingeordnet werden. Und das ist natürlich eine lange Zeit, die wir verkürzen wollen.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Guzzi.
Machen Sie mal den Arm frei. Eine Venenpunktion zur Bestimmung von Blutwerten ist Standard. Doch auch Kapillarblut aus der Fingerkuppe oder bald Menstruationsblut können zur Diagnostik und Therapie wertvolle Anhaltspunkte liefern. Und das sogar als Selbsttest zu Hause, wie wir es ja seit Corona geübt haben. Wir von The Medical Network sprechen heute mit dem Startup The Blood. Das Unternehmen hat eine Technologie zur Analyse von Menstruationsblut entwickelt. Dabei sollen schnelle, sichere und bequeme Bluttests von zu Hause möglich sein. Heute spreche ich mit Isabel Genou, CEO von The Blood. Sie hat gemeinsam mit Miriam Santa The Blood gegründet. Außerdem mit im Interview ist Dr. Med Marlina Helms, medizinische Beraterin von The Blood. Die beiden werden mir nun erklären, wie The Blood die Frauengesundheit verändern und welche Erkenntnisse man aus Menstruationsblut zukünftig gewinnen kann. Ganz herzlich willkommen, Isabel Genou und Dr. Med Marlina Helms.
Hallo, freut mich sehr, heute dabei zu sein.
Hallo Andrea, vielen lieben Dank für die Einladung zu dem Podcast heute. Ich freue mich sehr, über so ein spannendes und wichtiges Thema mit euch sprechen zu können.
Klasse. Isabel, gleich mal die erste Frage an dich. Ich muss dazu eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe ja einen Redakteur, einen Mann, der diese Moderation so ein bisschen vorbereitet hat und sich mit dem Thema The Blood beschäftigt hat. Und ich musste richtig schmunzeln, als ich so seine Vorbereitung gelesen habe, weil er hatte auch irgendwie gedacht, das können Männer und Frauen gleichermaßen nutzen. Also jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ist denn euer Business irgendwie auch so ein bisschen peinlich?
Also Frage der Perspektive, ob unser Business peinlich ist. Also auf jeden Fall ist das Thema Menstruation immer noch nicht komplett enttabuisiert. Also es freut sich jetzt nicht jeder, wenn wir da um die Ecke kommen und sagen, wir arbeiten mit der Matrix Periodenblut. Aber also peinlich würde ich es jetzt nicht nennen. Also wir tun da, glaube ich, einen großen Schritt für die Frauengesundheit, auch für viele Menschen einfach, die menstruieren. Und wir haben jetzt auch schon männliche Fans. Also peinlich, glaube ich, fände ich jetzt nicht gut.
Eure Beirätin Marlina, als du von The Blood gehört hast, was war dein erster Gedanke?
Ich war total fasziniert. Also
Ich auch, ehrlich gesagt.
Nochmal einmal kurz zu dem Punkt peinlich. Da ist mir direkt eingefallen, so Stuhlproben zum Beispiel. Das ist ja auch etwas, worüber Menschen nicht so gerne sprechen. Oder Darmkrebsvorsorge. Das ist ja auch so ein Thema, was so ein bisschen schambehaftet ist. Oder wenn Frauen auf Toilette gehen, wir sagen ja fast immer, ja, ich gehe mal Pipi machen. Aber die wenigsten sagen, ja, ich gehe jetzt mal auf Toilette, um mein großes Geschäft zu verrichten. Das sind ja auch, ist ja auch ein schambehaftetes Thema. Und ich denke, so ist bei Menstruationsblut auch. Das ist auch ein Thema, über das wir bisher wenig gesprochen haben. Aber dass immer mehr ein Thema ist, wo wir drüber sprechen oder dass wir auch offen sagen, oh, ich bekomme nächsten Tag meine Tage, mir geht's heute nicht so gut oder oh, ich habe Bauchschmerzen, weil ich meine Menstruation habe. Und damit holen wir das Thema ja aus dieser Tabuzone raus.
Vielleicht ist das ja auch ein schöner Workaround, ne, dass man tatsächlich über so eine Diagnostikanwendung auch noch mal ein bisschen mehr so dieses Normale, ne, also ob es nun irgendwie das Venenblut ist, die Stuhlprobe oder das Menstruationsblut, es ist halt alles Teil unseres Körpers oder bei den Frauen dann in dem Fall. Denkt ihr, dass ihr da auch zur Enttabuisierung beitragt mit eurem Unternehmen, Isabel?
Ja. Also definitiv, ich meine, Speicheltests gibt es, wir können Atemtests durchführen, wie Marlina gerade auch schon meinte, Stuhltests. Und Menstruationsblut wurde da natürlich komplett vergessen, einerseits, weil es so enttabuisiert ist, aber auch, weil in der Frauengesundheit einfach auch super viele Daten fehlen.
Ja, also das finde ich auch total vergessen, ne? Also als ich jetzt davon gehört habe, dass es sowas gibt, dachte ich so, Mensch, wieso ist man da nicht schon früher drauf gekommen?
Ja, tatsächlich.
The Blood könnte ja auch der Titel für einen Vampirfilm sein, habe ich mir so gedacht. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
Also der Name ist ganz am Anfang entstanden, noch vor Gründung. Und wir
so ein Arbeitstitel oder so?
Nee, gar nicht, weil wir haben uns echt lange Gedanken darüber gemacht, wie finden wir jetzt einen Namen für so ein Thema, wo vor einigen Jahren, glaube ich, super viel Pink, Blauflüssigkeit, alles mega happy war. Und wir wollten einen Namen finden, der einfach sehr, sehr bold, sehr direkt und das Problem beim Namen benennt. Und da ist The Blood rausgekommen.
Sehr gut. Hat bei mir auf jeden Fall funktioniert. Finde ich wirklich auch klasse. Meine Frage noch vielleicht an Marlina als Ärztin. Ich habe es eben schon angedeutet. Warum sind wir jetzt erst darauf gekommen, Menstruationsblut auch zur Diagnostik zu verwenden?
Das ist eine wirklich gute Frage. Tatsächlich, als ich von The Blood gehört habe und gehört habe, dass die Menstruationsblut testen, habe ich mich genau dasselbe gefragt. Wieso wurde das so viele Jahre als Wegwerfprodukt nur gesehen? Ich glaube, das hat viel auch mit dem Gender Data Gap zu tun, dass einfach in Studien jahrelang nur Männer genommen wurden und Frauen total unterrepräsentiert waren und man dadurch auch gar nicht so richtig auf die Idee, glaube ich, kam zu schauen, was kann uns denn das Menstruationsblut alles über die Frau sagen, über die verschiedenen Erkrankungen, die vor allem die weiblichen Geschlechtsorgane betreffen.
Das klären wir gleich noch. Ich würde ganz gerne erstmal nochmal an Isabel die Bitte formulieren. Erklär uns doch mal ganz genau, wie das Menstruationsblut auch gewonnen wird. Also was so diese Schritte sind, bis es dann zur Analyse geht. Und dann kannst du, Marlina, gerne auch übernehmen und uns erzählen, was uns das Menstruationsblut alles verraten kann.
Gerne. Also wie gewinnen wir das Menstruationsblut oder wie erfolgt die Abnahme? Und zwar haben wir ein At-Home-Testkit entwickelt, also ähnlich wie so ein Corona-Test oder Covid-Test. Und zwar benötigt man vorher aber eine Menstruationstasse. Das kennt man, also ist ein herkömmliches Periodenprodukt, gehört eher zu den neueren Produkten. Aber wir haben die Möglichkeit, mit der Menstruationstasse tatsächlich mehrere Milliliter aufzufangen. Und bevor man die eben wie gewohnt wegschmeißt oder einfach wieder wegwirft, kommen die dann in ein kleines Laborröhrchen. Das heißt, man füllt das Blut einfach um, das Löhrchen macht man dann zu, das geht in einen kleinen Container und dann kann man das direkt einfach in unser Partnerlabor schicken. Und dann innerhalb von 48 Stunden bekommt man seine Ergebnisse aus dem Labor zurück. Und vielleicht noch zu der Frage, warum Menstruationsblut quasi ja gar nicht irgendwie auf dem Radar war, auch im wissenschaftlichen Kontext. Das hat verschiedenste Faktoren. Also wir haben auch auf unserer Reise oder auf unserer Journey gemerkt, es gab immer wieder auch WissenschaftlerInnen, die versucht haben, Menstruationsblutstudien durchzuführen, zu arbeiten. Aber da waren eben solche Periodenprodukte wie die Menstruationstasse noch gar nicht bekannt oder richtig etabliert. Das heißt, es war einerseits super umständlich, auch das Blut zu gewinnen oder auch in einer reinen Form im Labor, labordiagnostisch zu analysieren. Und tatsächlich ein weiter anderer Punkt, den muss man einfach auch so benennen. Es gibt natürlich über die letzten Jahrzehnte, sehen wir immer mehr Frauen auch in Führungspositionen, was natürlich die Forschung angeht, die sich dann nochmal für andere Sachen oder für andere Themenbereiche einsetzen. Aber das war natürlich vor 50 Jahren auch nochmal anders. Und das muss man auch ganz klar sagen, dass natürlich Themen, die Frauen betreffen, in den letzten 50, 60 Jahren nicht so vertreten waren in klinischen Studien.
Ja, ist es denn ein Selbsttest aus Eigenmotivation? Also ich habe mir gerade bei Dr. Box auch so ein Darmkrebs-Vorsorgeset bestellt und das auch zu Hause durchgeführt. Ist das auch bei eurem Produkt so, dass ich tatsächlich das als Selbstzahler auch für mich kaufe und dann die Ergebnisse studiere, also ganz alleine, oder ist das eher etwas, was die Frauenärztin auch mir mitgibt und sagt, bei der nächsten Menstruation bitte auffangen und einsenden und mich als behandelnden Arzt angeben?
Ja, also unsere Mission natürlich ist, dass wir sagen, wir wollen im Gesundheitssystem großen Effekt erzielen. Aber das funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen schlagartig. Das heißt, wir sehen schon den Selbstzahlerbereich einfach als großes Potenzial, weil wir viele Kundinnen haben, viele Frauen, die eben Probleme haben während der Menstruation, die merken, ich würde gerne mal meine Hormone testen lassen oder andere Parameter, die für mich relevant sind. Wir sprechen aber natürlich auch mit Frauenärztinnen, dass wir da schauen, okay, was kann man als Arzt in den meistens knappen 5-7 Minuten eventuell noch besprechen oder erwähnen. Und da sehen wir schon so einen leichten Effekt, dass in der Gynäkologie da immer mehr Aufgeschlossenheit uns entgegentritt.
Das heißt nochmal konkret, ich mache aus Eigenmotivation diesen Test.
Genau, aber langfristig gucken wir uns natürlich auch Parameter an wie HPV. Ne? Man kennt das vom 6-monatigen Abstrich. Die wollen wir auch integrieren. Und da sehen wir dann auch Potenzial, dass wir natürlich die Kassen oder auch die Ärzte mit involvieren können.
Wenn ich dann die Ergebnisse bekomme, dann vielleicht jetzt auch die Überleitung an Marlina. Ich habe das selber auch erlebt. Ich erwähnte ja gerade meinen Darmkrebstest und man kriegt dann schon irgendwie so kurz mal einmal so ein bisschen so einen kleinen Herzkasper. So, oh, jetzt habe ich die E-Mail bekommen, jetzt mache ich die auf. Und ich hatte auch nicht im ersten Moment das Gefühl, ich verstehe die Darstellung der Ergebnisse. Es war also negativ und alles gut, aber ich habe erstmal so ein bisschen geguckt, was bedeutet das jetzt? Was bedeutet das jetzt? Wie löst ihr das Problem, dass die Patientinnen natürlich dann mit den Ergebnissen allein gelassen werden, so ein bisschen erstmal?
Am besten kann das, glaube ich, erstmal gleich Isabel nochmal zusätzlich beantworten, weil aktuell sind wir ja noch in der Studie, in der Zulassungsstudie für das Produkt, was wir schließlich entwickeln. Das heißt, aktuell haben wir noch nicht das Testkit fertig zum Versenden. Das heißt, die Studie, die wir aktuell machen, das dauert noch einige Zeit, bis die abgeschlossen ist, um das Produkt zuzulassen und dann den Kundinnen nach Hause zu schicken. Aber natürlich werden wir das dann in der Zukunft auch so machen, dass wir die natürlich nicht alleine lassen, sondern dass die mit den Ergebnissen, die sie bekommen, dass sie sich natürlich auch selbst belesen können, dass wir denen ausreichend Infomaterial zur Verfügung stellen. Und geplant ist auch für die Zukunft, dass wir eine Videosprechstunde anbieten mit Gynäkologinnen und Gynäkologen, die dann bei besonderen Fragestellungen die Kundinnen beraten können.
Ja, das ist ja auch eine wunderbare Möglichkeit, dass man tatsächlich einen Selbsttest mit einer telemedizinischen Anwendung kombiniert, weil dann natürlich auch die Zugänglichkeit von medizinischer Leistung eben damit auch deutlich erweitert wird, ne? Was ja für uns alle gut ist und interessant. Dann natürlich jetzt die Frage in eurer Studie, auf welche Parameter oder auf welche Erkrankungen wollt ihr denn das Menstruationsblut testen? Oder was für Erkenntnisse kann ich daraus gewinnen?
Also erst einmal ist das Menstruationsblut ja ein bisschen anders beschaffen als beispielsweise das Blut aus dem Finger, also das kapillare Blut oder das venöse Blut. Das heißt, man kennt das ja vielleicht auch, wenn man mal genauer hinschaut. Wir haben Bakterien, wir haben auch Gewebeanteile mit dabei, wir haben auch Serum mit dabei. Das heißt, es ist eigentlich eher eine Zusammensetzung oder eine Flüssigkeit und kein reines Blut. Und das macht es so spannend, weil wir haben in der Probe eben auch Proteine, die wirklich ganz einzigartig sind und nur im Menstruationsblut vorkommen. Und die geben auch so erste Korrelationen zum Endometrium. Also wir müssen quasi diese neuen Proteine auch noch validieren. Also die sind noch gar nicht richtig validiert einerseits. Und andererseits bringen wir die Probe gerade so auf den Standard. Also wir gucken uns Standardwerte an, wie Vitamine, Vitamin D oder auch Estradiol oder auch ein zyklusrelevantes Hormon, FSH, also Marker, die man schon kennt. Und on top of it kommen dann eben noch Proteinwerte dazu.
Ich bin jetzt nicht so bewandert in den medizinischen Fachthemen, aber auf welche Krankheiten wird denn getestet? Also ist es sowas wie Fertilität, vielleicht auch Status, Wechseljahre, also Hormonstatus und vielleicht auch Krebsprävention oder also Proteine? Da denke ich dann sofort auch an Tests, die ja auch zum Beispiel also Abfallprodukte von auch Zellen und Tumorzellen ja sein könnten. Geht das in die Richtung oder dürft ihr da noch nichts verraten?
Ja, doch, ganz genau. Also ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei Krankheiten diagnostizieren, weil wir wollen ja in allererster Linie
einen Hinweis darauf geben.
Ganz genau. Ja, also wir gucken uns Hormone an, also beispielsweise, ob man in die frühe Menopause, in die Perimenopause kommt. Das sehen wir schon. Oder auch, ob es Auffälligkeiten bei bestimmten Entzündungswerten gibt. Das sehen wir auch. On the long run ist es dann spannend auch zu gucken, Kinderwunschbehandlungen, also wie sieht's mit der Fruchtbarkeit aus, wie viele Eizellen sind noch vorhanden, da gucken wir uns auch bestimmte Hormone an und wir sehen auch Potenzial, dass es Marker geben könnte, die auf Endometriose hindeuten, die auch auf HPV oder auch bestimmte Krebsmarker, die wir uns anschauen, aber da sind wir auch noch in der Forschung und am Ende des Tages sind wir dann nicht die Stoppstelle, die Diagnose stellt, aber die mehr Daten oder auch Ergebnisse liefert, um da eben hinzukommen und dann auch eine bessere Behandlung zu haben.
Nun gibt es ja auch gerade da draußen einen sehr großen Trend, sich mit Frauen in der Menopause auch stärker auseinanderzusetzen, also dass denen auch gebührend medizinische Unterstützung angeboten wird, um eben die Wechseljahre auch gut zu überstehen. Die haben ja nun meistens keine Blutung mehr, die können dann nicht profitieren.
Nee, also wenn die Blutung dann nicht mehr stattfindet, also wenn die Menopause wirklich vollendet ist, dann können wir natürlich keinen Bluttest mehr machen. Aber also wir sehen, dass natürlich die Menopause nicht von heute auf morgen einfach da ist, ne? Da sind ja Jahre von Veränderungen, von Symptomen, Beschwerden, die auftreten. Und wir sehen uns da als Begleiter. Also dass man schon quasi wirklich präventiv testet, auch regelmäßig. Also wir empfehlen da immer so einen Test bei uns viermal im Jahr zu machen. Dann hat man auch Vergleiche. Wir haben Vergleichswerte. Und dann kann man auch früher verstehen, ah, okay, ich bin wahrscheinlich schon in der Perimenopause.
Ja, das ist ja auch, glaube ich, das Problem, wenn man ab und zu mal zum Gynäkologen geht, einmal im Jahr und dann da einen Hormonstatus bekommt, der sagt ja eigentlich gar nichts aus. Ja, also je nachdem, wie man gerade im Zyklus ist. Ich glaube, dieses kontinuierliche Beobachten der Entwicklung ist da auch hilfreich. Also das sage ich jetzt aus eigener Erfahrung. Ich weiß nicht, Marlina, kannst du meine laienhafte Einschätzung nochmal richtigstellen?
Es kommt natürlich drauf an, mit welcher Fragestellung man zur Ärztin oder zum Arzt geht. Man kann tatsächlich schon durch eine Hormonbestimmung schon sehen, ob man sich zum Beispiel in der Perimenopause befindet. Also dass die Hormone ändern sich da schon sehr stark. Und das reicht dann eigentlich auch schon, einen Bluttest zu machen. Aber natürlich, was Isabel auch meinte, so eine längere Zeit seine Hormone zu beobachten, kann auch sehr aufschlussreich sein, dass man da eine Veränderung sieht.
Gerade wenn man auch Substitutionstherapie machen möchte mit Hormonen, dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man da wirklich diesen Verlauf erkennt.
Genau, oder bei Kinderwunsch oder bei Erkrankungen wie PCOS, wo auch die Hormone, wo so eine Unbalance zu finden ist, da lohnt sich das auf jeden Fall, dass man nicht nur einen Test macht, sondern das längere Zeit verfolgt und schaut, ob die Hormone sich wieder einpendeln und dann eine Balance wieder hergestellt werden kann.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Was ist denn aus eurer Sicht der größte Vorteil für Frauen, jetzt Menstruationsblut zur Diagnostik zur Verfügung zu haben in Zukunft, also wenn die Studie abgeschlossen ist? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, so, das ist jetzt irgendwie der entscheidende USP eigentlich gegenüber einer Blutentnahme? Außer, dass es nicht so weh tut, ne? Also der Pieks und dieses Ganze drumherum ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Genau, also das Erste ist, es braucht keine Nadel oder jetzt auch kein klinisches Surrounding. Und der andere Vorteil ist tatsächlich, wie gesagt, dass das Periodenblut ja nochmal ganz anders zusammengesetzt ist. Also wir sehen einfach, es gibt super spannende Marker, die, wir müssen dann natürlich noch viel forschen, aber die im Zusammenhang mit PCOS gegebenenfalls stehen oder auch mit Endometriose.
Was ist PCOS?
PCOS ist ein Syndrom, wo die Frauen wiederkehrend immer wieder Zysten haben, die sich bilden. Und damit gehen auch viele Beschwerden einher.
Genau, ich kann ja vielleicht ein paar Worte zu PCOS erzählen. PCOS steht für polyzystisches Ovarialsyndrom. Und was Isabel meinte, ein Symptom ist, dass die Frauen Zysten an den Eierstöcken entwickeln. Was die Frauen aber meistens merken, ist, dass die einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben. Also sehr lange Zyklen oder manchmal haben die auch gar keinen Zyklus, dass gar keine Menstruation mehr eintritt. Das ist dann, weil kein Eisprung stattgefunden hat. Manche Frauen haben unerfüllten Kinderwunsch. Andere Symptome sind, dass die Frauen manchmal unter sogenannten Hirsutismus leiden oder so Androgenisierung. Das bedeutet, dass sie vermehrt so einen männlichen Behaarungstyp haben oder starke Akne haben. Übergewicht ist auch ein Symptom oder so eine Insulinresistenz, also dass die...
Oh. Das so ist ja wirklich, war mir vorher so noch gar nicht bekannt, Gott sei Dank, genau. Aber das hört sich jetzt nicht gut an.
Genau, das sind nicht nur die Zysten am Eierstock, sondern viele verschiedene Faktoren.
Faktoren, die ja die Lebensqualität auch deutlich einschränken oder auch Fertilität stören und so weiter. Das ist auch noch meine Frage an euch. Welche Frauen oder welche Zielgruppen an Frauen profitieren dann am stärksten von dem, was ihr jetzt in Kürze dann auch hoffentlich am Markt anbieten könnt?
Ja, das ist auch noch, glaube ich, ein wichtiger Faktor, der mit reinspielt. Wir sehen einfach bei uns im Gesundheitssystem, ist es ja ganz oft nicht so, dass die Patientin zur Ärztin und zum Arzt geht, ihre Probleme bespricht und dann ist man direkt in der Behandlung, sondern viele Frauen, die auch zu uns kommen, die haben eben Symptome, Beschwerden, fühlen sich auch oft nicht gehört bei der betreuenden Ärztin oder bei dem betreuenden Arzt und fangen halt selber an, Expertin auf einmal zu werden. Mhm. Und genau diese Frauen kommen dann eben auch zu uns und wissen eigentlich schon ganz genau, welche Hormone sie testen wollen, wo sie vermuten, dass irgendwelche Entzündungswerte erhöht sind oder Imbalancen vorhanden sind. Und wir geben eben ein Tool, um das Ganze in den Griff zu bekommen, ne? Um einerseits seine Symptome besser zu managen, oder eben auch zu schauen, gibt es vielleicht doch eine Diagnose, die noch nicht gestellt wird. Und es ist total erschreckend, ich erwähne die Zahl mal sehr gerne. Im Schnitt werden Frauen für jegliche Krankheiten 4 Jahre später diagnostiziert als Männer. Und nicht, weil wir zu spät zum Arzt gehen, sondern einfach, weil Symptome falsch oder anders eingeordnet werden. Und das natürlich eine lange Zeit, die wir verkürzen wollen.
Das ist auch was mit dem, dass Forschung so lange auf Männer bezogen war, zu tun? Oder ist das eher was Schambehaftetes, dass die Leute, wenn sie, also ich gehe zum Beispiel auch regelmäßig zur Krebsvorsorge und zu meiner Gynäkologin einmal im Jahr und früher ja noch öfter wegen Pillenrezept und so weiter. Theoretisch ist man ja in guter Betreuung. Warum wird das erst so spät dann diagnostiziert? Hast du da eine Theorie?
Ja, also tatsächlich in Deutschland ist es erst festgelegt seit 2004, dass Frauen in klinischen Studien teilnehmen müssen. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass wir überhaupt angefangen
20 Jahre.
Haben.
Mhm.
Ja, genau. Also 20 Jahre ist jetzt her, dass wir
in uns angefangen. In der Pharmaforschung ist das wenig, ne? Da kriegt man ja gerade mal ein Medikament zur Marktreife. Na ja, gut, ein bisschen mehr.
Genau, also tatsächlich werden Symptome oft falsch eingeordnet. Und das liegt dann auch daran, dass Symptome sich bei Frauen anders zeigen. Und da braucht es nicht immer, aber manchmal halt dann eben doch länger Zeit.
Also wir sind ja auch unter Frauen hier und ich kann aus meiner Erfahrung auch sagen, dass man auch relativ viel als normal bewertet, ne? Bis man an so einen Punkt kommt, wo man dann vielleicht doch einen Leidensdruck entwickelt oder denkt, ich spreche mal mit jemandem drüber und er sagt, das geht doch mal, das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht dauernd irgendwie, ne, Leistenschmerzen haben oder was auch immer, dann geht der Sache mal auf den Grund. Isabelle, Frage an dich. Ihr sucht ja sicherlich auch Investoren. Wenn ihr denen sagt, was eure Total Addressable Audience ist, welche große Fantasie, mit welcher Audience gebt ihr da in eurem Pitch Deck mit?
Ja, also Frauengesundheitsbereich ist natürlich riesig. Also wir sehen auch in den USA, dass der Women's Health Market ständig wächst. Mittlerweile gibt es ja auch den Begriff Femtech, also dass es wirklich nochmal Anwendungen oder Tech-Anwendungen für Frauen gibt.
Ist das so ein, steigt. Ist das gerade so ein Buzzword auch für Investoren? Gehen die da drauf irgendwie besonders ab? Also Femtech, weil sie da so viel ungenutztes Potenzial noch sehen? Wie erlebst du das?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein Buzzword. Nichtsdestotrotz ist der Femtech-Bereich auch ein unterfinanzierter Bereich. Der Markt einerseits steigt und wir sehen, dass die Frauen händeringend nach neuen Produkten verlangen. Aber heißt jetzt nicht, dass das der Markt ist, der am meisten boomt, was die Finanzierungen angeht. Das korreliert nicht immer.
Aber es ist ja ungewöhnlich eigentlich. Da können wir ja wohl hoffentlich hier mit dieser Folge des AES Pioneers Podcast irgendwie auch nochmal ein bisschen aufklären. Also wir hatten ja schon mal eine Femtech-Serie und das ist ja so offensichtlich, wie viele interessante und auch effizient steigernde Innovationen es in dem Bereich gibt und dass wir da vielleicht auch noch mehr Investoren in diesen Markt reinbringen. Also wir waren bei der Addressable Audience. Also du sagtest jetzt erstmal alle Frauen, ne? Also die menstruieren, würde ich jetzt mal sagen. Aber ist es eher der Präventionsmarkt? Ist es eher der Fruchtbarkeitsmarkt? Also was ist das, wo ihr die Fantasie gerade mit anregt?
Also wir sind da ja jetzt gar nicht so explizit nur in einem Bereich. Ne? Wir sind da ja wir gucken uns ja Kinderwunschmarker an, aber auch Menopausenmarker. Aber wir sehen schon, der Women's Health Markt, also das ist eine Trillion-Dollar-Option, wo einfach Gesundheitssysteme um den ganzen Globus halt wirklich die Chance versäumen, Frauen Zugang zu neuen Anwendungen zu geben, schneller Diagnosen zu stellen, präventiv vorzugehen. Das ist einfach eine riesen Opportunity, die so langsam wirklich sichtbar da ist, aber noch nicht komplett erschöpft ist.
Welche Rückmeldung habt ihr denn bereits von Frauen, die vielleicht jetzt auch in dieser Studie teilnehmen? Also es müssen ja jetzt irgendwie so ein Studien-Setup sein. Gibt es da schon so erstes Feedback, was ihr von dem ihr berichten könnt? Oder wenn ihr auch erzählt von eurer Geschäftsidee?
Ja, also wir haben schon eine kleine, aber feine Community, auch Frauen, die uns immer wieder unterstützen bei den Studien. Und also die wissen, dass sie Endometriose diagnostiziert bekommen haben und wollen da verstehen, wie sie das besser in den Griff kriegen. Oder die haben so eine erste Ahnung, dass irgendwas dann doch nicht stimmen könnte. Und die finden das einerseits natürlich total toll, auch Laborwerte zurückzubekommen. Und wir sehen auch immer wieder, es kann auch manchmal so ein bisschen so berührend oder emotional sein, seine Probe eben abzugeben, so, ne? Also, kennt man ja nicht.
Ist ja auch was sehr Privates, ne?
Total. Und kennt man ja auch nicht, dass man die Probe ins Labor schickt und im Zweifel sieht sie noch jemand anderes.
Marlena, vielleicht auch du nochmal so mit deinen Eindrücken, die du in der medizinischen Community hast, wenn du über das Thema berichtest. Also, wirst ja sicherlich auch so in Fachkreisen sein. Wie ist da so die Openness?
Total offen. Also ich genau das, wie ich auch damals reagiert habe. Alle sind eigentlich total begeistert, den ich davon erzähle. Und alle, alle stellen sich auch selber dann sofort immer die Frage, wieso erst jetzt? Also wieso kamen wir erst jetzt auf diese Idee, Menstruationsblut zu testen? Und ich erlebe da total viel Neugier und Offenheit, viele Fragen nach. Also ja, sehr schön.
Kann man sich da schon in so eine Interessentenliste eintragen lassen oder in so eine Mailerliste, weil du gerade sagst, Follower, Fans und so weiter?
Ja, also wir haben natürlich eine Mailingliste, an die wir immer wieder News raussenden. Auch wenn wir Studien durchführen, geben wir da oft Bescheid. Wir suchen auch nach Probandinnen und da halten wir eigentlich immer alle am.
Ah ja, super. Also alle, die das jetzt hören und sich interessieren, können auf eurer Website sich sicherlich dann irgendwo eintragen.
Ja.
Blicken wir nochmal in die Zukunft. Was sind denn eure nächsten großen Ziele und Visionen von The Blood? Also außer, dass ihr jetzt die Standards definiert und eine Marktreife erlangt. Wann soll das soweit sein?
Ja, also das ist bei uns jetzt die heiße Phase. Wir stehen quasi vor unserer Zulassung und wir planen auch dieses Jahr auf den Markt zu gehen. Also das wird dann im Herbst, Winter passieren.
Und was sind die weiteren Ziele? Ich glaube, du hast das schon hier und da auch angesprochen, was ihr für eine Fantasien habt, aber ich vielleicht noch mal einmal so ein, zwei Sätze dazu, wie ihr diese One-Trillion-Dollar-Option nutzen möchtet.
Ja, also am liebsten wollen wir natürlich unser Produkt an so viele Frauen oder Menschen, die menstruieren, wie möglich bringen.
Ist das also auch was für Entwicklungsländer zum Beispiel? Also geht es auch so in Richtung Zugänglichkeit von, also Demokratisierung auch von Medizin für Frauen, die vielleicht sonst überhaupt nicht die Möglichkeit hätten?
Ja, auf einer langfristigen Vision auf jeden Fall. Also auch ein HPV-Test, den man ja einfach zu Hause so machen könnte, wenn wir da unsere Infrastruktur für unsere Labore immer weiter ausbauen, ist auch das möglich.
Habt ihr eigentlich eigene Labore oder arbeitet ihr mit Laborpartnern zusammen? Ist das für euch eine Option, ein eigenes Labor zu unterhalten?
Nein, also wir arbeiten aktuell mit einem großen Laborpartner, SGS Analytics, auch eine globale Laborkette. Und für uns ist das natürlich auch eine Kostenfrage, ob wir irgendwann sagen, okay, wir wollen unser eigenes Labor aufbauen. Das wollen wir auf jeden Fall, aber primär erstmal für unsere eigenen Forschungszwecke.
Wo findet die Studie jetzt gerade statt?
In Berlin. Also wir sind gerade in Vorbereitung auf die nächste klinische Studie und die wird dann auch in Berlin stattfinden. Also wir arbeiten da wieder mit unserem Labor und mit einem zwischengeschlossenen Forschungsinstitut und uns.
Genau. Sehr, sehr spannend. Da bist du bestimmt schon sehr aufgeregt, wenn die Ergebnisse vorliegen, kann ich mir vorstellen.
Ja, tatsächlich ist immer ganz spannend. Also man kriegt viele Frauen zusammen oder Probandinnen, aber dann hat man ja immer nur quasi so einmal in der Woche so die Proben, die dann eingehen. Das ist halt immer so ein bisschen aufregend, dass wir genug Proben dann haben.
Ich verstehe. Okay, dann ist es auch, glaube ich, eine schöne Abschlussfrage vielleicht an euch beide, Isabel zuerst. Was ist eure Motivation an diesem tollen Projekt und Startup auch jeden Morgen so hart weiterzuarbeiten?
Ja, die Frage stellt man sich ja selber auch manchmal. Also ich habe selber Endometriose und bei mir hat es 8 Jahre lang gedauert, bis ich da die Diagnose bekommen habe. Ja, ich habe auch einfach unfassbar viele Ärzte gesehen und mich untersuchen lassen und wurde oft gesagt, ach nein, Frau Genus, ist alles gesund, alles super. Und genauso Frauen wie mir möchte ich am Ende des Tages wirklich helfen, dass man sagt, okay, ich habe alles unter Kontrolle, ich habe meine Daten, ich kann da ein bisschen selber gucken, was ich machen könnte.
Also auch so dieser smarte und selbstbestimmte Patient, ne? Das finde ich ja auch total wichtig, dass man die Menschen auch enabled, ihre Gesundheit in die Hand zu nehmen. Und das hat ja auch was damit zu tun, wie viel man machen kann selber und auch versteht, ne? Marlene, hast du noch was zu ergänzen? Was treibt dich morgens aus dem Bett?
Genau, meine große Motivation ist einfach bei so was Revolutionärem mitzuarbeiten, bei etwas so Neuem. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in 20 Jahren zurückschauen und irgendwie, wir waren so die Ersten, die das gemacht haben. Und wenn man sich vorstellt, so ein bisschen so Zukunftsmusik, so Vision für die Zukunft, was ist, wenn man irgendwann mit Menstruationsblut sowas wie Gebärmutterkrebs oder Eierstockkrebs einfach testen kann? Für zum Beispiel für Eierstockkrebs gibt es keine gute Früherkennung. Und wenn das so in der Zukunft, wenn wir sehen, dass eben in diesen Aminosäuren, die wir da entdeckt haben, dass da irgendwelche drin sind, die zum Beispiel ein Marker für Eierstockkrebs sind. Also das sind doch so schöne Zukunftsvisionen, was man alles aus Menstruationsblut herausfinden kann. Und das ist meine Motivation, daran zu forschen.
Also das kann ich auch persönlich total unterstützen und es geht mir gerade auch emotional sehr nahe, weil ich tatsächlich auch eine Freundin an Eierstockkrebs verloren habe und ich gerade diese Krebsfrüherkennung im gynäkologischen Bereich doch relativ schwer zugreife eingänglich auch finde. Also ich selbst habe auch Schwierigkeiten, regelmäßig Termine zu bekommen und das dann wirklich auch wahrzunehmen, obwohl man das ja genau weiß. Das hat aber auch was mit Infrastruktur zu tun, muss ich sagen. Ich würde es sehr begrüßen, wenn es solche Tests gibt, wo ich einfach meine Gesundheit auch noch ein bisschen unabhängiger von Arztterminen und Sprechstunden managen könnte. Insofern finde ich das wunderbar, dass wir dieses schöne Gespräch hatten. Und ich habe auch schon die Headline für diesen Podcast, The One Trillion Dollar Option. Das finde ich ganz wunderbar, wie du das genannt hast, Isabel. Ich nehme noch mit, dass Frauen im Schnitt auch bei Schwierigkeiten in gynäkologischer Hinsicht auch teilweise 4 Jahre warten, bis sie wirklich diagnostiziert werden und dann auch vielleicht ein Relief haben durch eine Therapie. Das finde ich irgendwie total krass. Und das ist auch Teil der Emanzipation, die wir auch irgendwie vorwärts treiben müssen. Und bitte, liebe Investoren, schaut auf den Femtech-Bereich, weil wir sind mindestens die Hälfte. Und die Zielgruppe ist auch sehr bereit, Care-Arbeit zu leisten. Das tun wir für unsere Männer und für uns selber auch. Insofern ist da richtig viel Geld drin. 1 Trillion Dollar. Insofern ganz herzlichen Dank auch nochmal für dieses tolle Frauenthema. Isabel Genou und Dr. Med Malina Helps.
Vielen Dank, Andrea.
Danke dir.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.